natürlich hat er eine Rolle gespielt. Danach in den 80er Jahren die Furka, wo der Horst Schädler das Hotel betrieben hat und wo dann nachher auch einige Performances dort oben auf über 2000 Metern Höhe da auf dem Furka-Pass stattgefunden haben. Und regelmäßig war da, wenn ich dort oben war, war unter den Leuten, die sich versammelt haben, natürlich waren das nicht viele. Das waren vielleicht 20, vielleicht 30, die dann nachher bei einem solchen Anlass da waren. Da war auch regelmäßig der Max Bill dabei, zum Beispiel. Ja, jetzt müssen Sie Fragen stellen, wenn ich irgendetwas...
Also, da würde mich eigentlich interessieren, wenn Sie nochmal zurückgehen könnten und erzählen könnten, wie Sie angefangen haben, sich für Kunst zu interessieren, und wie es dann
ja, aber, auch zu Beziehungen aber wissen Sie, das ist nun wirklich ein weites Feld. Meine Eltern, die haben, mein Vater war Käser und meine Mutter kam ebenfalls vom Land und die haben nachher ein Milchgeschäft gehabt. Aber meine Mutter hat sehr viel gelesen und damals gab es die Büchergilde Gutenberg und die hat rote Bände gemacht, sehr sorgfältige, gute Weltliteratur. Die haben wir beinahe alle zu Hause gehabt. Und die Mutter hatte eine Sammlung von Postkarten. Das waren alles Kunstpostkarten. Und jede Menge Arnold Böcklin. Und jede Menge Rubens. Und natürlich Hodler und Albert Anker selbstverständlich. Und aber nachher auch Tizian, alles. Und das war eine Schachtel mit ungefähr 300 Postkarten. Und da haben wir drei Brüder jeweils geschmökert und wieder mal drin geblättert. Und dann hat die Mutter auch entsprechend etwas gesagt. Und ob schon ihre Verhältnisse ganz extrem bescheiden waren, ist sie zum Beispiel während des Krieges nach Genf hinuntergegangen und dort wurde die Prado-Sammlung oder ein zentraler Teil der Prado-Sammlung wurde gezeigt. Also mit Velázquez und mit Goya und mit all den Dingen. Es ist ein prachtvolles Buch erschienen damals. Wir haben also auch Kunstbücher gehabt zu Hause. Die Mutter hat sehr gut gezeichnet, hat Porzellanmalerei betrieben und zugleich von morgens um 6:30 bis abends um 7 Uhr den Laden geführt. Also erstaunlich. Also wir drei Brüder und der Vater war großartig, weil er all das zuließ und dann nicht irgendwie behindert hat und gesagt, das kommt nicht in Frage. Da war ich auch als Schüler 1945 zum ersten Mal im Stadttheater und da war die Tannhäuser-Aufführung. Und mein Bruder war auch mit dabei, 2 Jahre jünger.
45, war, das ja, ist ja unglaublich.
Und danach war ich absolut begeistert und bin eigentlich jede Woche mindestens einmal, wenn mich 2 oder 3 Mal im Stadttheater Bern gewesen, mit hervorragenden Sängern, waren natürlich ziemlich viele deutsche, jüdische Sänger dabei, die in der Schweiz untergekommen sind, hervorragende Aufführungen, wie sie in der Qualität punkto Stimmen nicht mehr stattfanden. Und da erinnere ich mich nur noch, wie die Mutter eine Rosenkavalier-Aufführung besprochen hat. Da war sie mit meinem Vater, der Käser war. in der Rosengalerie Aufführung. Und da saßen die da im Sperrsitz und hinter ihm hat es offenbar eine Frau gehabt mit sehr spitzen Schuhen und die hat verständig da in seine Rücklehne gestochen und da mit seinen schweren Armen und den massiven Händen da hat er so nach hinten gegriffen und ihren Fuß zusammengepresst. Die hat nicht gerade geschrien, aber nur das war da ein Höhepunkt in der Rosenkavalier-Aufführung, einfach aus dem Zuschauersektor. Und also wir drei Brüder, wir haben alle eine enge Beziehung zur Kunst gehabt. Wir sind auch regelmäßig, das ist immerhin erstaunlich. Damals war ich 13-jährig, da mit dem Tannhäuser. Schon vorher und nachher in den 40er Jahren sind wir immer wieder ins Kunstmuseum gegangen oder ins Historische Museum und da hat es Lieblinge gegeben und der Arnold Böcklin war wahnsinnig wichtig und er hat uns alle unglaublich beschäftigt und der Frank Buchse, den man außerhalb der Schweiz schlecht kennt und dann war man im Historischen Museum, im Naturhistorischen Museum. Wir haben also eine tiptoppe Vorbildung gehabt. Und meine beiden Brüder und ihre Familien, Schwägerin, Neffen, die haben auch alle eine tolle Kunstsammlung. Also gut, da habe ich natürlich viel beigetragen und aber die haben, jeder hat ein unabhängiges Urteil gehabt. Und also von dort her war es eigentlich natürlich. Und dann habe ich ja Deutsch und Geschichte unterrichtet. Und ich meine, man kann auch nicht Geschichte unterrichten und die Kulturgeschichte weglassen. Oder die Kunstgeschichte, das geht einfach nicht. Ja. Also war das natürlich, dass ich dann eine Galerie aufgemacht habe. Aber ich habe die immer allein geführt, bis dann nachher auf den Unglücksfall mit der Zürcher Filiale, mit einer Freundin. Und die Zürcher Filiale hat nur 6 Monate existiert. Trotz der Polke-Ausstellungen, trotz tollen Ausstellungen und gekauft wurde natürlich überhaupt nichts. Meinen Sie, irgendjemand hätte einen Manzoni oder einen Fontana gekauft? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja.
Und wie war das, also wie wenn Polke auch so eine außergewöhnliche Person war, also jetzt von als Künstler, wie also schafft man das als Galerist mit diesen Künstlern zurechtzukommen?
Bitte schön, ich habe, da kann man natürlich sagen, ich sei ein unmöglicher Galerist gewesen, kann man mal sagen,
also
weil ich nun sage, ich habe eine äußerst schwierige Equipe von Künstlern gehabt. Also den Polke, der Bute war reichhaltig, der Markus Rätt sehr speziell, der Jean-Frédéric Schliedrauch, das I-Tüpfchen war natürlich danach James Lee Bias und so weiter. Also kann ich wirklich sagen, mein Glas war bis zum Rand voll. Nachher kommt zum Beispiel im 69. Da war ich eingeladen nach Düsseldorf an den Prospekt. Damals hat es internationale Ausstellungen gegeben. Eine Reihe von Ausstellungen. Prospekt hat immer das Jahr getragen, 69. Und damals in Düsseldorf, 69, da war zum Beispiel die Eugenia Butler mit dem Paul Cotton und mit dem Chris Burden und mit ihrer fürchterlichen Tochter mit dabei. Und da habe ich auch dann nachher den Sigmar und den Bute kennengelernt und daraus hat sich eine sehr schöne Freundschaft ergeben. Und natürlich habe ich den Pocket damals mit der Karin, einer tollen Frau, verheiratet war. zu Hause besucht und habe mir auch die Zeichnungen angeschaut und habe danach auch mit ihm eben eine Ausstellung abgemacht. Und die fand dann nachher 1970 statt bei mir. Auf 2 Stockwerken. Und das war in einem Möbelhaus. Und da hat der Polke die Zeichnungen einfach an die Wand montiert, sage ich jetzt mal montiert und nicht genagelt, sonst haben wir noch falsche Vorstellungen vom Nagel. Und zwar, um diese hervorragenden modernen Möbelstücke zu neutralisieren, Übereck mal auf dem Kopf und einfach so, dass er nachher der Möbelhausbesitzer Theo Jakob ausflippte. Und natürlich danach schon bald einmal bei mir in der Wohnung vorbeikam und dann schrieb und klar gesagt hat, das Publikum, seine Kundschaft, gutiere das überhaupt nicht mit diesen so ungefähr dahin hingehängten Dingen und hat das natürlich die ganze Ausstellung fürchterlich gefunden. Und das waren alles großartige Aquarelle, vor allem großformatige, aus den 60er Jahren. Ich würde sagen, ausschließlich aus den 60er Jahren. 1970 war ja die Ausstellung, also vielleicht hat das eine oder andere von 1970 auch dabei gehabt, weiß ich nicht mehr genau. Und ich meine, nur noch wegen der Schwierigkeiten. Mit dem Mario Merz war ich befreundet. Und mit seiner Frau auch. Und ich hätte eine Mario Merz auch schon machen können. Aber, nachdem ich erfahren habe, dass dort, wo er jeweils absteigt, im Hotel, dann nachher, nachdem er nach der Ausstellung das Hotel dann wieder verlassen hat, eine ganz massive Rechnung für Alkoholika, die er an der Bar genossen hat, auf mich zukommt, habe ich mit meinen sehr beschränkten Mitteln, ich habe mein Einkommen gehabt als Lehrer, habe ich mir das schlicht und einfach nicht erlauben können, den Mario Metz, so gut wie ich ihn mochte und er mich mochte, da in Bern Hof halten zu lassen, in Bellevue, und nachher die Höllenrechnung zu bezahlen. Nachher der andere Fall, Dieter Roth. Da habe ich, mit dem war ich auch, ein toller Künstler.
Ja.
Aber da haben wir eine Ausstellung 1970 gemacht, das war ganz toll. Nachher hat er mir Folgendes vorgeschlagen. Deshalb war er bei mir, mit mir zu Hause bei meinen Eltern. Und dann hat er unbedingt den Käsekeller meines Vaters besichtigen wollen. Also sind wir runtergestiegen und haben diese Käse angeguckt. Und der Vater hat die Käse geschmiert. Und es hat einen großartigen Duft gegeben dort in dem Käsekeller. Und da kommt der Dieter Roth, der damals mit Dorothy Janone zusammen war, auf die großartige Idee, er wolle bei mir eine Käseausstellung in der Galerie machen. Nämlich 2 Dutzend Koffer, die verschiedensten Koffer, jeder gefüllt bis zum Rand mit einer anderen Käsesorte und wollte dort im Sommer diese Koffer mit dem unsichtbaren Käse bei mir in der Galerie ausstellen. Also bitte schön, in einem heißen Sommer. Also kann man sich vorstellen, dass Theo Jakob, der führende Möbelhändler hier in Bern, kann man sich vorstellen, wie das geduftet hätte. Also kam die Käseausstellung bei mir nicht zustande. Und ich habe ihm gesagt, versuch's doch bei der Eugenia Butler in Los Angeles. Die hat nachher die Käseausstellung gemacht. Und nach der Ausstellung musste sie die Galerie, glaube ich, 3 Monate schließen. Wahrscheinlich heißt das offen halten. Nur damit da der Geruch sich irgendeinmal verflüchtigt. Also derartige Dinge konnte ich mir schlicht und einfach nicht leisten. Ja. Das gleiche war mit dem Beuys.
Ja.
Da war ich auch 1969 bei ihm. Und da war ich bereit, eine Ausstellung zu machen. Aber da muss ich sagen, mein Maß war gerüttelt voll, weil ich an sich schon Probleme hatte, denn viel verkauft habe ich nicht, habe ich überhaupt nicht. Und da muss ich mich beschränken und das war schon anstrengend genug. Aber ich lasse es durchaus gelten, dass man sagt, ich sei ein unmöglicher Kerl, das ist mir so gleichgültig nur etwas, aber ich muss es ja auch möglich machen.
Genau, und das ist, kann ich mir auch nicht, ich kann mir das schlecht vorstellen, was das bedeutet, dass man, welche Fähigkeiten man haben muss, dass man tatsächlich dann ein direkt so erfolgreicher Galerist ist, dass das mit dem Verkaufen einfach so klappt. Das war wahrscheinlich in den 70ern nicht so der Fall.
Nein, das war in den 60ern nicht so, in den 70ern auch nicht. Aber dann habe ich dann irgendwann mal doch wieder Glück gehabt. Da hat es zum Beispiel bei mir die Polkauschen gegeben, das war im 76 oder im 78, bin ich nicht ganz sicher. Die Ausstellung hat den Titel gehabt, Wir Kleinbürger, jetzt kann ich den genauen Titel nicht wiedergeben. Es ist eine längere, typische Polka-Aussage. Und das war die Ausstellung mit den sogenannten Landkarten. Das waren riesige Papierarbeiten, zum Teil zusammengeklebt aus großen Format, so wie die Großformate bei ihm damals in den 70er, 60er Jahren ausgesehen haben für die Aquarelle. Und die haben, es waren mindestens 8, die haben die ganze Galerie inklusive die Fenster von oben bis unten bedeckt. Also eine gewichtige Polka-Ausstellung, eine ganz gewichtige. Und dann kommt der Umstand, dass Polke Geld bitter nötig hatte, ich eigentlich auch, und das heißt, dass wir verkaufen mussten, unbedingt. Und die Sache war dann die, da kam der Urs Rausmüller, kennen Sie ihn, oder vom Namen her, der war sehr wichtig, der hat in Zürich hat er die Hallen hatte da sein großartiges Ausstellungslokal gehabt, wo er Ausstellung gemacht hat. Und dann hat er die Sammlung aufgebaut, die ursprünglich den Namen Cosmorex getragen hat. Mhm. Und später ist dann nachher der Name, die Abkürzung gestanden, Krex Sammlung. Sammlung Krex. Und dann hat er ja nach Schaffhausen die Sache verlagert und die Hallen für moderne Kunst, oder ich weiß es nicht mehr genau, wie der Name lautet. Und jetzt ist offenbar ein Teil der Sammlung abgestoßen worden, mit Beschränkung auf die Konzeptart und auf die Minimalart. Und die anderen Blöcke sind offenbar, vermute ich, abgestoßen worden. Dazu will ich noch Folgendes sagen. Die Krex-Sammlung. Der Name Cosmorex ist ja höchst verdächtig. Das heißt Weltenherrscher. Heißt es schlicht und einfach. Mhm. Und nach meiner Meinung, da habe ich Anhaltspunkte, ich kann es aber nicht mit Sicherheit behaupten, war das eine Scientology-Geschichte mit mindestens einem der Sammler, die das finanziert haben, der eine wichtige Rolle innerhalb der Scientology gespielt hat und sich nachher als großer Kenner von Minimal Art und von Concept Art ausgegeben hat. Der Rauschmüller hat eine vorbildlich hervorragende Sammlung aufgebaut, keine Rede. Er hat die Ausstellung bei mir gesehen. Die Kleinbürger-Ausstellung. Und dann ging es um den Preis. Diese Sammlung von Großformaten, Minimum 8, hat er für den lächerlichen Preis von 60.000 Franken gekauft. Ja. Jedes der Stücke kann man ohne weiteres heute mit mindestens 800.000 bis über 1 Million veranschlagen, ohne jeden Zweifel. Aber der Sigmar hat Geld dringend nötig gehabt. Ich habe dann dem Sigmar das Geld, das ganze Geld gegeben, aber danach jedoch für mich danach einen Bestand von 60er, 70er Jahr Papierarbeiten behalten können. Oder so war ich zufrieden, weil ich eine anständige Anzahl von Polke Zeichnungen hatte, aber der Preis sollte ursprünglich, wenn man bedenkt, 70er Jahre, für die ganze Ausstellung sollte 120.000 sein, und das fand ich nicht überrissen, kann ich, auch wenn ich zurückdenke an die 70er Jahre, und dann wäre man vielleicht auf 100.000 runtergegangen. Aber die ganze Sache ist weggegangen für lächerliche 60.000 Franken. Und der ganze Stoß der Sammlung ist heute im Besitz von einem Hamburger Sammler, der ebenfalls bei Krex involviert war und jetzt, ich weiß nicht in welchem Jahr, vor 2 oder 3 Jahren, die Gruppe geschlossen gekauft hat. Ja, weitere Fragen?
Ja, wenn Sie die Schweizer Kunst, also wenn Sie noch möchten.
Ja, nicht so lange. Ja. Wissen Sie, nachher muss ich gewöhnlich...
die Frage ist, wie sich das hier in der Schweiz weiterentwickelt hat. Also das sind ja alles auch Künstler, die ja sehr, also jetzt international auch sehr erfolgreich sind. Wie ist das dann für Sie als Galerist weitergegangen?
Ja, aber wissen Sie,
nach
ich habe
den ersten Erfolgen.
Aber ich habe natürlich damals ein gutes Galeriennetz gehabt. Und ich habe leider nur dreimal an dem Kunstmarkt in Basel mitgeholfen. Und da lernt man natürlich Galeristen kennen.
Ja.
Und da war zum Beispiel ein prima Verhältnis mit dem Klaus Steg, ein etwas gespanntes, so Rivalität mit Michael Werner oder mit der Kölner Galerie, die hat vor allem so Zeichnungen, jetzt kann ich den Namen nicht sagen, oder nachher vor allem mit italienischen Galerien, mit dem Lucio Amelio in Neapel oder mit dem Stein in Turin oder mit Diagramma in Mailand oder mit spanischen Galerien und mit Obama in Paris hat sich ein natürliches, und mit dem René Bloch in Berlin, auf jeden Fall ein gutes Verhältnis ergeben. Und so ist er nachher auch der eine oder andere Künstler, zum Teil mit meinem Zutun, zum Teil ohne mein Zutun, in den Galerien nach und nach gezeigt worden. Das würde ich doch sagen, ist eine Klimasache. Und meine Galerie hat einfach durch die Tätigkeit, ja gut, es ist ja immer nur eine kleine Gruppe von Leuten, die sich wirklich interessieren. Und wenn ich das sage, Kunst sei elitär, das war sie immer und wird sie immer bleiben. Und merkwürdigerweise spielt ja auch die Mundpropaganda mit. Also ich habe nicht übermäßig viele, aber regelmäßig Besucher aus Frankreich gehabt, aus Italien ein paar, aus Deutschland und so weiter. Und ich habe auch an die Leute verkauft. Hier in Bern war die Situation immer schwierig und ist auch heute immer noch schwierig für eine Galerie, die nicht einfach da einer Strömung folgt und sich bequem macht, ist Bern ein schwieriges Pflaster. Aber das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für Bern. Das gilt nicht nur für Bern.
Ja, ich glaube, Bern ist aber schwieriger als Zürich oder Genf. Also
ja, auf jeden Fall.
Basel ist ja...
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, Basel profitiert natürlich schon rein von den Museen und von der Messe. Ja. Das ist ganz klar. Aber dort ist eben auch eine andere Struktur in der Bevölkerung.
Ja.
Und ist eine Tradition da, die heutige Kunst mit einschließt, und da hat es immer einen Stocksammel gegeben. Das ist ja typisch, nicht nur für Basel, das ist typisch für Winterthur, das ist typisch für Zürich, hier in Bern eigentlich nur sehr wenige oder solche oder kaum jemand, der in der Zeit, in der ich die Galerie gehabt habe, tatsächlich als Sammler moderner Kunst ein Gewicht gehabt hat. Da könnte man natürlich den Jolles nennen, der Staatssekretär war und der sich dann nachher da die russische Kunst unter den Nagel gerissen hat, den Kabakov vor allem, oder da kann man selbstverständlich den Hahnloser, die Familie Hahnloser nennen, die natürlich mit der Tradition von Winterthur her und danach mit dem alten Hahnloser, der Professor für Kunstgeschichte hier in Bern war, und die natürlich auch die junge Generation hatte immer noch die Werke Impressionisten oder Van Gogh und danach vor allem die Nabis, Valadon und die Dinge, und die auch weiterhin sammeln. Oder auch vielleicht Schweizer Künstler. Es muss ja nicht jeder herauskommen. Das heißt schon international berühmt. Das kann man ja wirklich in Anführungsstriche setzen. Also Bern war immer ein schwieriges Pflaster. Sehr schwierig.
Ja. Und Sie haben dann Ihre Sammlung auch...
Aber wissen Sie, wie ist, ich meine...
Das ist ja auch dann eine große...
Ich habe auf meine Art gut gelebt. Aber Kunst hat mich immer interessiert und ich habe einfach immer, wenn möglich, das war nicht immer möglich, was ich oder meinen Anteil beim gleichen Künstler, wenn möglich, umgesetzt und Arbeiten gekauft. Und daraus ist natürlich eine Riesensammlung entstanden im Verlauf der Jahre, von 30 Jahren. Und danach habe ich 1983 ist nach meiner Sammlung auch ein wenig ermöglicht durch ein paar Ankäufe, die das Kunstmuseum Bern getätigt hat, als Schenkung ans Kunstmuseum gegangen. Und das tönt jetzt einigermaßen verrückt, aber alles in allem sind es etwa 3000 Gegenstände, also sehr viel.
Ja.
Der größte Teil ging 1983 ans Berner Museum und ein anderer großer Brocken ging 1993 ans Berner Museum. Aber Luzern hat viel bekommen, da hab ich immer wieder Dinge geschenkt und jetzt stehe ich da vor einer weiteren Schenkung an Luzern. Und danach habe ich zum Beispiel dem Basel Kunstmuseum ungefähr 10 Räts, frühe Arbeiten, Zeichnungen geschenkt. Solothurn hat Aarau, Solothurn, Biel, die haben alle einen natürlich viel, viel weniger umfangreichen Teil, aber doch, wenn möglich, ein paar kleinere Blöcke von einzelnen Künstlern bekommen. Also ich muss immer wieder radikal weggeben. Ich meine, meine Familie, das heißt, die Familie meiner beiden Brüder, und das sind natürlich erwachsene Neffen, die haben alle auch immer Sachen von mir geschenkt bekommen, da bilde ich mir weiter nichts drauf ein. Das war einfach, ja, ich habe einfach, natürlich zeigt das nachher auch, was einer allein machen kann. Aber das hat hinten und vorne nichts zu tun mit einer Demonstration und hat auch nichts zu tun mit meinem Namen da, wenn möglich, vergolden zu lassen. Darum geht es überhaupt nicht. Ja.
Ja, ich denke, man gibt etwas, gerade auch hier in die Museen, an Kunst, die sonst gar nicht dort wäre,
ja,
möglicherweise.
Ja, natürlich. Und das gilt natürlich für alles, was ich geschenkt habe. Und ich meine, in Bern hat es natürlich auch eine Art sind ein paar Wellen entstanden. Nämlich, das Bernmuseum hat ja beschränkte Mittel, das gilt ja eigentlich für alle Schweizmuseen, also die müssen sich nach der Decke strecken. Und also Bern hat auf jeden Fall durch die 83er Schenkung, das hat auch der damalige Direktor entsprechend hervorgehoben, eigentlich erst eine Gegenwartssammlung bekommen, auf der man hätte aufbauen können. Das ist aber nur sehr bescheiden passiert. Ja. Wow. Nein, das ist ein weites Feld. Also über das Affentheater will ich nicht noch sprechen.
Okay. Ja, hier haben Sie dann wahrscheinlich auch, weil Sie ja auch in Asien gewesen sind, auch wahrscheinlich sehr viele...
Ja, ja, die sind alles, habe ich alles im Riedberg-Museum in Zürich geschenkt. Die Geschichte bleibt einfach noch da, ja, bis es mich umhaut. Oh. Ja, kommt ja auch einmal.
Ja,
ja.
Und dann geht das...
Ja, da. Ja. Ja.
Das heißt, wie kommt es dann zu auch zu Ihrem Interesse an Afghanistan oder an China, dass Sie da hingegangen sind?
Ja, aber Herrgott sagt, ich habe 30 Jahre lang Geschichte unterrichtet.
Ja, okay. Das
und Geschichte ist nicht nur europäische Geschichte.
Ja.
Und auch wenn das immer mehr verloren geht mit den Griechen und mit den Römern, gibt es noch ganz andere, ebenso großartige Kulturen. Und seit den 60er Jahren bin ich immer wieder nach Asien in den Schulferien gereist. Und im Vorderen Orient.
Ja.
Und war ich in Jerusalem noch als geteilte Stadt, aber nur im jordanischen Teil. Und ja.
Das ist ja auch etwas, was Harald Seemann ja auch irgendwie ausgezeichnet hat, dass man, wenn man jetzt Galerist oder Kurator ist, man muss einfach sehr viel reisen und sich anschauen, was passiert vor Ort.
Ja. Nein, aber da muss ich wirklich sagen, auch auf heute übertragen, ich will nicht behaupten, es hätte nicht Ausstellungskuratoren, die ebenfalls hervorragend das heißen, will ich nicht behaupten. Aber die Breite, die er gezeigt hat in Bern, die war vorbildlich und das ist dann nachher eindeutig verloren gegangen. Und ich meine, nicht, es ist nicht verwunderlich, dass er nachher zum Beispiel das Zürcher Kunsthaus mit dem Felix Baumann als Direktor, dann den farbigen Harald Seemann auch noch hinzugezogen hat. Und da hat er zum Beispiel die Gesamtkunstwerkausstellung gemacht oder andere Ausstellungen gemacht. Er hat einfach etwas bewegt und er war nicht festgefahren. Nie. Ja gut, er hat ja auch ausschließlich gerne nur von sich gesprochen und von seinen Verdiensten. Das ist nachher auch die weniger angenehme Seite, aber trotzdem.
Ja.
Ja? Also ich sehe ihn nicht mit Heiligenschein. Das ist auch niemandem gedient, wenn dann jemand auf ein Denkmal Sockel stellt. Aber er hat etwas bewegt. Das war für Bern wichtig und zwar für die ganze Kunstszene wichtig. Auch wenn nachher es in den meisten Fällen dabei blieb, dass es Künstler waren, die sich bestenfalls im lokalen oder regionalen Rahmen haben durchsetzen können. Er hat natürlich auch Positionen bezogen. Und damit ist er auch auf Widerstand gestoßen. Und dann kommt sofort die Bemerkung, er sei einseitig oder hätte jemanden bevatert oder bemuttert oder und so weiter. Aber er hat einfach in künstlerischen Fragen ein gutes und sicheres Urteil gehabt. Eindeutig.
Ja, aber ich meine, das hatten Sie ja auch.
Aber er war nicht.
Also Sie wollten jetzt nicht Kurator werden, sondern Sie wollten tatsächlich auch Galerist bleiben und ja, auf einer ganz anderen Ebene ja, auch tätig ja, natürlich, sein.
Nein, das hätte ich nie machen wollen. Ich habe auch gerne unterrichtet, obschon es im Rückblick für mich unbegreiflich ist, dass ich das habe machen können. Ich habe in den 70er Jahren habe ich jahrelang 3 Deutschklassen gehabt und 5 Klassen Geschichte. Also Herrgott, Sakra. Nachher frage ich mich wirklich, wie habe ich es machen können mit der Galerie und wie habe ich noch in jeden Ferien, auch wenn es nur 14 Tage waren, einen Flug gemacht nach Nepal oder nach weiß der Teufel wohin. Das kann ich jetzt in meinem Alter beinahe nicht verstehen.
Ja, da hat man andere Energien.
Ja, also ja, natürlich.
Das stimmt. Klar. Und Roman Siegner habe ich mal in St. Gallen getroffen. Er war ja auch sehr lange auch Lehrer und hat damit auch als Künstler. Ja. Ihn kennen Sie bestimmt auch.
Ja, natürlich.
Ja. Das ist, glaube ich, in der Schweiz auch etwas, in Deutschland gibt es das nicht so sehr, dass Künstler wirklich als Lehrer auch arbeiten. Das ist, aber hier scheint es doch auch...
Ja, aber wissen Sie, ich meine, in der Schweiz haben wir ja eine, könnte man sagen, vorbildliche, oder man kann auch ganz extrem Kritik dran führen, aber eine Kunstförderung mit einer Unmenge von Stipendien,
ja,
mit Ankäufen von der städtischen Kunstkommission, von der kantonalen Kunstkommission, ja, von der eidgenössischen Kunstkommission. Also, ich meine, da kann sich eigentlich kaum jemand beklagen. Natürlich beklagen sich dann nachher alle die finden, sie seien eben auch Künstler und produzieren halt in Gottes Namen nichts als Bullshit ihr Leben lang. Und ich meine, weit über 95% von dem, was unter Kunst produziert wird, und da meine ich nun wirklich eben alle Sparten, hat überhaupt nichts mit Kunst zu tun und ist schlicht und einfach nicht relevant. Und ich habe einfach die genommen, die mich interessiert haben und ich bin auf alle von selber gekommen. Also ich meine, es hat niemand Ruprecht Geiger ausgestellt als mir, zum Beispiel.
Ja. Und wann fing das an, dass in der Schweiz, dass so viele Stipendien vergeben werden und dass diese Künstlerförderung so ausgebaut wird, also dass man da auch so wie eine Insel beinahe ist,
ja, aber,
in Europa
aber wissen Sie, ich will das auch nicht idealisieren. Ich meine, die Pro Helvetia spielt eine wichtige Rolle und ich will das überhaupt nicht idealisieren. Ich finde, es gibt eher zu viel als zu wenig von dieser Förderung. Und da kann man natürlich sagen, auch die Kommissionen, die Zusammensetzung der Kommissionen, je nachdem, wo man steht, wird man die kritisch betrachten und das gar nicht, ich will es nicht idealisieren, aber im Prinzip wird doch eigentlich viel geleistet. Und da hat auch eine Rolle gespielt, ich weiß nicht, ob es für die Schweiz wirklich eine Rolle gespielt hat, aber wenn ich denke an Holland, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, hat Holland extrem stark die Künstler gefördert. Nämlich, ich weiß nicht, ob man das auch Stipendien genannt hat oder ob man dafür einen anderen Namen verwendet hat, aber da hat der Staat Künstler, ich will nicht behaupten jeden, aber doch recht viele Künstler finanziell, materiell unterstützt, und dafür musste der Künstler nach Ablauf eines Jahres eine Anzahl Werke der Stadt übergeben. Finde ich eigentlich ein unglaublich fortschrittliches Projekt. Ich glaube, das ist gestorben, aber auf jeden Fall in den 60er und sicher auch zum guten Teil in den 70er Jahren hat das in Holland funktioniert. Und die holländische Kunstszene war äußerst lebendig. Und es hat auch relativ viele Sammler gehabt für junge Kunst,
ja.
Vorbildlich. Und ich würde sagen, im Schnitt mehr als in der Schweiz. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Vergangenheit. Natürlich hat nicht das Rijksmuseum in dem Sinne eine entscheidende Rolle gespielt, aber das Stedelijk-Museum hat eine wesentliche Rolle gespielt. Mhm. Und es ist vor allem das Verdienst von Sandberg und dann von De Wilde, der nachher gekommen ist, und von einem Mann, der im Verborgenen gewirkt hat, von Art Petersen, und so weiter. Also ich meine, die 60er Jahre waren ja nicht nur in der Schweiz und in Holland und natürlich Amerika, sondern überall, mindestens im Westen, eine Aufbruchstimmung. Eindeutig. Eindeutig. Und ich meine, das hat natürlich nachher auch mit der Alternativkultur und ja gut, wir wollen jetzt nicht unbedingt da die 68er Generation dann auch weiß der Teufel wie in den Himmel heben, aber es hat auch sehr viel zu tun mit der politischen Lage, nachher mit wie man den Vietnamkrieg verstanden hat, aber wie man nachher auch zum Beispiel China gesehen hat und die ganze Mao-Geschichte, und dann nur so ein Beispiel für sogenannte politische Kunst, der Immendorf. 1972 an der 5. Documenta hat er kleine Schriftbildchen gehabt, und da ging es nicht um nichts anderes als um Mao-Sprüche. Und ich finde einfach, die politische Kunst, das setzt sich wirklich vorne und hinten ein Anführungszeichen, das nehme ich kaum einem ab. Kaum
ja, das
einem.
Das ist nicht wirklich politisch. Also, ja.
Und, aber ich meine, die 60er Jahre und die 70er Jahre waren auf jeden Fall, das eben nicht auf die Kunst beschränkt, sondern allgemein.
Ja.
War das gesellschaftlich eine Umbruchzeit, eindeutig,
ja.
Eindeutig. Und das kann man auch nicht einfach abtun mit Hippie und mit Flower Power, das hat alles seine Bedeutung gehabt. Aber ich meine auch all die fürchterlichen Dinge, die geschehen sind, ob jetzt die RAF oder ob es Kent State Geschichte war in Amerika und so weiter, nachher die Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel in Amerika, das Frauenstimmrecht in der Schweiz ist noch gar nicht derart alt, wurde erst in Anfang 70er Jahre beschlossen.
Ja.
Also bitte schön, wir dürfen nicht die Kunst isoliert betrachten, die muss im Zusammenhang mit dem Ganzen gesehen werden.
Ja, und da ist es jetzt, wenn man sich, also jetzt ganz zum Schluss, diese, ja. wenn man sich jetzt wieder diese Umbruchzeit anschaut, in der wir uns jetzt befinden.
Natürlich.
Und es ist eine Finanzkrise, die gar nicht absehbar ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber die Kunst ist ja genauso außer, also
ja,
in
ja, 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 natürlich,
die
natürlich, oder viele Dinge spielen sich wie auf einem anderen Planeten ab.
Ja.
Und nachher kommt
aber
natürlich auch
eine Elite, die sich
nachher kommt aber auch die höllische ja. Entwicklung mit der Kunstbetriebsamkeit, da meine ich nicht allein die Kunstmärkte, da meine ich auch die Museen. Jeder versucht den anderen zu übertreffen und dann haben wir nichts, also zum guten Teil nichts anderes als Eventkultur. Und mit den Sammlungen wird herzlich wenig gearbeitet. Und natürlich, was nachher die Museumssammlungen anbelangt, ich meine, das ist natürlich auch fürchterlich, wenn ich an deutsche Museen denke, wenn man praktisch in der, gut, ist nun ein, bin ich nun ein terribles Simplifikateur, nämlich wenn dann nachher praktisch jedes Museum seinen mittelmäßigen oder schlechten Polke haben muss oder Richter haben muss und ohne Baselitz und im Dorf geht es auch wieder nicht und so weiter. Es entsteht eine Uniformität und ein Druck, als ob das nun die Kunst wäre und dabei geht ganz vieles und fällt ganz vieles unter den Tisch. Ganz vieles. Mhm. Und das ganze Theater, mich interessiert einfach die Kunstmarktgeschichte nicht mit Damien Hirst und mit dem Jeff Koons und so weiter. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das beschränkt sich auf einen Kreis von, ja gut, also ich meine, Kunstförderung, Kunstsammlungen, ob es nun die Fürsten sind oder in der Renaissance, wie da Kunst gekauft hat, da will ich auch nicht sagen, das sei nicht vergleichbar. Aber ich meine einfach, die ganze höllische Preisentwicklung, da hat man ja wirklich einen Eindruck, nicht nur, ich meine es nicht nur wegen der Finanzkrise heute, da meint man, hat man ja wirklich den Eindruck, das spielt sich auf einem anderen Planeten ab und es ist unvorstellbar viel Geld da. Unvorstellbar viel Geld da. Und es können auch Riesensummen ausgegeben werden. Das finde ich absolut richtig, dass ein Lucian Freud-Bild sehr, sehr teuer ist, finde ich absolut richtig. Aber danach hat Damien Hirst die Hirst-Geschichte, also ich kann mich nicht mal darüber ärgern, das finde ich einfach daneben, finde ich vollkommen daneben. Und aber sehen Sie, wenn Sie nur an Bern denken, da hat Bern das Klee-Museum bekommen. Und ein Privater hat das gespendet. Was er aber nicht gemacht hat, die Folgekosten. Das war von allem Anfang mindestens mir klar, dass das ein Kuckuck sei ist. Und da hat Piano, der ein guter Architekt ist, da dieses Klee-Museum hingestellt. Aber eine Stadt, die an sich schon eine starke Verschuldung hat, muss nun pro Jahr Minimum 6 Millionen für den Unterhalt des Klee-Museums bezahlen Und es ist schlicht und einfach eine Überforderung der Gemeinde. Und es geht überall so zu und her. Überall. Also ich finde es... Klar, Kulturförderung, da bin ich sehr dafür. Aber wenn... Bevor etwas zustande kommt, schon eigentlich klar ist, dass es wahrscheinlich ein Fass ohne Boden wird, dann darf man es eben nicht machen. Zudem finde ich es haarsträubend. Klee ist jahrelang, jahrzehntelang im Berner Museum immer wieder ausgestellt worden, thematischen Ausstellungen. Sehr gute Ausstellungen. Mit dem Klee-Museum von einem Tag auf den anderen sind 129.000 Berner Klee-Spezialisten geworden, die sich keinen Deut um Klee gekümmert haben vorher. Und nun haben wir dort den mittelmäßigen Bau und sind die Kleewerke ausgestellt in einer Umgebung, die hinten und vorne nicht mit dem bildnischen Werk von Klee übereinstimmt. Nämlich der Klee hat am Kisserweg in einer Dachwohnung gewohnt und dort gemalt. Und die Kleebilder verlangen einen bürgerlichen Raum, das heißt einen Wohnraum. Und prima ausgestellt sind sie im Basel Kunstmuseum. Da hat es einen Raum.
Ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung. Man kann sie auch downloaden unter fehe.org und zwar mit mehr Informationen. Das war das Gespräch mit Toni Gerber. Am Mikrofon verabschiedet sich für die Zerherrschaft.